Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Sebastian Wanner zu Gast im Podcast. Er ist Arbeitsvermittler und kandidiert für die Linke als Oberbürgermeisterkandidat in Regensburg. Mit ihm spreche ich darüber, wie linke Politik Regensburg verändern würde. Die Folge haben wir am 8. Januar aufgezeichnet. Hallo Herr Wanner.
Hallo.
Jetzt hat die Linke ja ihr Comeback gefeiert in den letzten, ja, was sind das jetzt, fast ein Jahr. Bei der letzten Stadtratswahl haben sie ja eine Stadträtin reinbekommen. Das war damals schon nicht so ein gutes Ergebnis. Und diese Stadträtin ist dann auch zum BSW gewechselt. Das heißt, die Linkspartei ist gar nicht im Regensburger Stadtrat aktuell vertreten. Aber vor Ort sind sie ja quasi eine ganz neue Partei geworden. Also haben unzählige neue Mitglieder bekommen, gerade viele junge Gesichter. Wofür steht die Linkspartei eigentlich gerade in Regensburg? Ich glaube, das ist so eine Frage, die legitim ist, einfach weil die wenigsten Personen jetzt seit Jahren bekannt sind.
Also ich glaube, die Linkspartei steht vor allem fürs Anpacken. Also wir haben ganz viele, wie gesagt, junge, aber auch tatsächlich auch viele ältere bis mittelältere Mitglieder gewonnen, die tatsächlich auch sich seit Wochen und Monaten
mit den Regensburger in Kontakt kommen, die auch gar nicht nur auf Programme und Ähnliches versessen sind, sondern einfach auf eine Veränderungsstimmung und die auch herbeiführen wollen. Ich meine, wir haben, glaube ich, 2020 nur knapp das zweite Stadtratsmandat verfehlt. Und wenn ich mich so in meiner Partei umhöre, jetzt über inhaltliche Flügel oder über inhaltliche Sachen hinweg, haben die Leute vor allem Lust, dass wir in Regensburg wieder deutlich stärker werden und einfach im Stadtrat was zu sagen haben.
Wie blicken Sie als Außenstehender so auf die letzte oder auf diese Stadtratsperiode, die jetzt zu Ende geht? Wir hatten in Regensburg ja jetzt keine linke Mehrheit in dem Sinne, sondern die konservativste, die man haben kann, wenn man jetzt mal die AfD ausklammert. Ich würde behaupten, Sie sind da kein großer Fan von der Politik, die gemacht wurde. Aber wie blicken Sie drauf und was sind vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, da ist man auf einem guten Weg?
Also ich glaube grundsätzlich, dass zumindest die SPD das Stadtoberhaupt stellen konnte, hat vielleicht auch Schlimmeres verhindert. Das ist, muss man schon sagen. Also ich fange mit dem Negativen an und wandle mich dann zum Positiven vielleicht hin. Also so gewisse Projekte wie die Sanner Regenbrücke sehe ich zum Beispiel schon mit Sorge. Auch dass die Stadtbahn nicht kam oder zumindest jetzt gar kein Straßenbahnsystem mehr kommen soll, sondern vielleicht irgendwelche Oberleitungsbusse, aber da hört man auch nichts mehr seit Monaten. Das ist natürlich schon auch negativ und dass auch das betrifft nicht nur Regensburg, aber dass Preise, die gestiegen sind, die Bezahlbarkeit in Regensburg immer schlechter wird, dass auch einfach beim Wohnungsbau und auch im Wohnungsmarkt wenig vorangeht und viel monopolisiert wird, das betrachte ich schon auch mit Sorge und ich glaube, das geht auch besser. Durchaus gibt es aber auch Entwicklungen, die nicht nur angestoßen vom Stadtrat, aber auch gesamtgesellschaftlich positiv sind. Also ich denke da auch an politisch betrachtet an sowas wie die CI-Spende oder auch Projekte im Kasernenviertel, dass man mit dem Armutsbericht wirklich was mal gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, da kann man konkret ansetzen. Ich denke nicht, dass es die jetzige Sozialbürgermeisterin, die vielleicht mehr Bürgermeisterin als Sozialbürgermeisterin ist, anpacken will und kann, aber wir haben zumindest mal ein Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten können.
Wenn wir auf Ihren Wahlkampf blicken, Sie nehmen ja keine Unternehmensspenden an. Ich würde auch behaupten, Sie haben vor dem Boom jetzt nicht sonderlich viel Geld ansparen können. Das heißt, Sie machen ja wahrscheinlich schon Wahlkampf mit angezogener Handbremse, einfach weil die finanzielle Situation ja wahrscheinlich nicht vergleichbar ist mit der CSU oder der SPD. Mit welchem Wahlkampfbudget gehen Sie eigentlich so circa in diese Wahl rein?
Also ich verstehe das mit der angezogenen Handbremse, aber ich glaube, wir machen auch einfach einen anderen Wahlkampf. Also ich hielt es auch einfach nicht für ehrlich, wenn die Linkspartei ihre KandidatInnen hier an jede Litfaßsäule tapezieren ließe. Wir machen eher an den Haustüren ganz viel Vollgas und wir geben auch tatsächlich einfach ja richtig gute Stimmung weiter. Wir schauen, unsere Mitglieder sind wirklich jetzt aktiv und fangen jetzt auch an. Aber vom Wahlkampfbudget liegen wir, ja, in der Mittelbayerischen hatten wir die Frage auch bei 8.000, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn eben kleinere private Spenden dazukommen, Euro. Und ein Genosse hat letztens geschrieben, was die anderen mit Geld machen, machen wir halt mit ganz viel Fußarbeit.
8.000 Euro ist schon krass zu hören, weil ich auch Wahlkämpfe in kleineren Kommunen im Landkreis Regensburg kenne, die schon teilweise fünfstellige Wahlkampfsummen haben. Wie kann man sich dann so einen Wahlkampf vorstellen? Ich meine, wenn man allein schon Flyer druckt, Plakate bestellt und das Ganze in einer Stadt wie Regensburg macht, dann ist man ja auch schon im mittleren vierstelligen Betrag schon weg. Wie kompensiert man sowas?
Ich glaube, das ist auch sicherlich die Art, wie wir Politik und Wahlkampf machen. Also man kompensiert es eben, indem man bei den Leuten ist, indem man sagt, okay, wir interessieren uns wirklich für dich. Und ich finde es auch absurd, dass so hohe Budgets für Wahlkämpfe ausgegeben werden. Also man stelle sich mal vor, man nehme diese paar hunderttausend Euro, die andere Parteien haben, plus die paar 10.000 Euro, die dann irgendwelche Bauträger noch der CSU hinterher schmeißen und macht was für die RegensburgerInnen. Das wäre, glaube ich, viel sinnvoller. Also ich glaube, wir wollen gar nicht, dass Wahlkämpfe exorbitant kosten, sondern dass die politische Idee dahinter klar wird. Aber man hat halt den Wettbewerbsnachteil, wir können nicht überall Anzeigen schalten. Wir können jetzt keine große Fernsehwerbung oder Ähnliches produzieren. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass uns das immer hemmt. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist natürlich nicht des Wahlkampfs wegen, aber unsere Hilfe, die wir den Leuten in der Sozialsprechstunde geben, ist, glaube ich, 100-mal besser und investiert auch unsere Zeit, da ist besser investiert, als wenn ich da 100.000 Euro für irgendwelche Plakate raushaue.
Sie sind ja der Urbürgermeisterkandidat der Linken und gleichzeitig jünger als manche Stadträte im Regensburger Stadtrat sind. Ist das in irgendeiner Art und Weise ein Nachteil?
Ich sehe das eher als Vorteil. Also ich gehe da überhaupt nicht unverkopft, also ich gehe da schon vorbereitet rein, aber ich gehe da ohne groß verkopft zu sein rein. Ich habe da vielleicht auch einen frischen Blick. Ich denke, auch wenn man sehr, sehr lange in Gremien sitzt, dann habe ich manchmal das Gefühl, wird man doch das Gremium selbst oder die Mitte dieses Gremiums. Wir haben generell eine sehr junge Liste. Finde ich auch interessant, dass andere Listen plakatieren Zukunft in den Stadtrat und dann haben sie keine so junge Liste. Gut, kann man jetzt davon halten, was man will. Aber ich bin der Meinung, wir gehen da mit ganz vielen jungen, engagierten Leuten, die auch für eine Zukunft noch kämpfen, rein und die weniger der Vergangenheit angehören, sondern auch für sich natürlich selbst und auch vom, ja, benutze das Wort Mindset, aber vom Kopf her eben sagen, okay, wie machen wir jetzt Regensburg und auch in der Zukunft Regensburg lebenswert? Und ich glaube, die Gremienerfahrung kommt doch von selbst. Aber ich persönlich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie 800 Jahre im Regensburger Stadtrat zu verweilen.
Wir kommen ja gleich auf die Inhalte dieses Wahlkampfes. Ich habe Ihr Wahlprogramm gelesen und ich würde sagen, einen Kritikpunkt, den ich generell an diesem Wahlkampf habe, und zwar, dass es irgendwie keine Erzählung für Regensburg gibt, dass es auch irgendwie keine, ja, ich würde es jetzt einfach Utopie nennen, gibt. Das kann man Ihnen nicht unterstellen. Also da ist, glaube ich, man mag dazu stehen, wie man will, aber da ist auf jeden Fall eine Erzählung, wo Regensburg sich hinentwickeln kann. Das, da würde ich sagen, sind Sie anderen Parteien schon deutlich voraus. Der andere Punkt ist, und den Vorwurf mache ich ja auch ganz vielen Parteien, gerade in Regensburg, dass wir ja schon strukturell eine schwierige finanzielle Lage in der Stadt haben. Gar nicht, dass irgendwie Gewerbesteuern wegbrechen, sondern einfach faktisch wir die laufenden Ausgaben in den nächsten Jahren gar nicht decken können, zumindest so, wie es prognostiziert ist. Als Sie dieses Programm erarbeitet haben, was war die Grundüberlegung, wie man Inhalte auswählt, wie detailliert man da auch reingehen möchte, weil ich würde der Linkspartei unterstellen, dass sie da sehr diskussionsfreudig ist bei so einem Programmprozess.
Also an dem Programmprozess waren über 40 Personen beteiligt. Gleichzeitig, wir haben ganz viele Sonntage in unserem Parteibüro verbracht und recherchiert, geschrieben, auch diskutiert, auch sehr konstruktiv. Ich glaube, die Frage war, was die Idee dahinter war. Ich glaube, die Idee ist halt, ein Regensburg zu skizzieren und auch darzustellen, wie wir es haben wollen und wie wir es auch glauben, irgendwann erreichen zu können. Also es trägt ja unser Wahlprogramm oft auch den Charakter eines grundsätzlicheren Programmes. Also nicht nur, wir machen Maßnahme X in der Straße Z und pflanzen nebenbei noch drei Bäume, sondern wir sagen ja auch, wo sehen wir im gesamten Stadtgebiet Potenzial? Und ich glaube, die Idee war wirklich, welches beste Regensburg könnten wir uns vorstellen? Und vor allem, ich finde diese Formulierung auch immer so, so wichtig. Ich glaube, die wird von ganz vielen überlesen. Für was kämpfen wir? Für was setzen wir uns ein? Das heißt ja nicht immer sofort, wir können das morgen umsetzen. Aber dieses ganze Programm ist, glaube ich, eine Kampfansage an politischen Stillstand und eine Idee, wo es hingeht.
Ich persönlich würde sagen, dass, wie gesagt, in der Gesellschaft Utopien fehlen. Ich glaube, dass man ja auch darin merkt, dass Menschen so ein bisschen die Hoffnung an die Zukunft verloren haben. Gerade auf Bundesebene war das natürlich auch ein großer Grund zu sagen, gerade von jungen Frauen, die sehr stark Linkspartei gewählt haben, zu sagen, gut, ich wähle die Linkspartei, weil ich da irgendwie eine positive Zukunftserzählung habe. Neben natürlich TikTok und all den anderen Geschichten, wobei ich glaube, dass das teilweise auch sehr verkürzt ist, wenn man es nur darauf reduziert. Aber wenn man jetzt ein klassischer Wähler in Regensburg ist, wird da nicht einem so ein bisschen auch Sand in die Augen gestreut, wenn man sich hinsetzt, die verschiedenen Wahlprogramme anschaut und sich dann bei der Linkspartei denkt, ach, die wollen ja wirklich was ganz anderes für Regensburg. Und dann werden sie Oberbürgermeister und müssen sagen, okay, ich kann es gar nicht so umsetzen. Wenn ich da jetzt irgendwie an Mamdani in New York denke, der hat es ja dann wirklich auf 3 Forderungen runtergebrochen, die ja wahrscheinlich schon umsetzbar sein werden.
Also ich glaube, wir haben auch ganz viel im Programm, was umsetzbar ist. Ich habe es ja auch mitgebracht und kenne es ja auch dann doch sehr gut. Und sicherlich, wir sagen ja auch nicht, wir können alles sofort umsetzen, aber wir reden da von städtischen Beratungsstellen für MieterInnen, die, glaube ich, relativ leicht umsetzbar sind. Dann Vergabe von städtischem Grund in Erbpacht und kein Verkauf, wie oft im Stadtrat diskutiert wird, dass man den Stadtpass in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter zum Beispiel besser bewirbt und es ausbaut. Wir reden von Housing First, wo es ja auch schon erste Ansätze im Stadtrat gab, mit dem Chancenhaus, das sicherlich auch vielleicht noch positiv hervorzuheben ist, dass es sowas gibt. Mehr Sportboxen auf Grünflächen, mehr Räume für ehrenamtliches Engagement, was auf den gesamten Haushalt betrachtet auch nicht allzu teuer werden könnte. Den Stopp der Vergabe des BürgerInnenfestes für Profitorientierung, also dass es eben wieder ein Fest von BürgerInnen für BürgerInnen wird. Ich könnte die Aufzählung jetzt weiter fortführen durch alle Kapitel durch, aber ich glaube, wir streuen nicht Sand in die Augen. Wir haben auch ganz viele konkrete Ideen, die innerhalb von 6 Jahren auf jeden Fall umsetzbar sind, ohne massive finanzielle oder gesellschaftliche Belastungen und Verwerfungen durchzuführen.
Die Leitfrage der Folge ist auch so ein bisschen, wie linke Politik eigentlich in Regensburg ausschauen würde. Wenn ich beim Mamdani-Beispiel bleibe, der hat ja im Wahlkampf gefordert, dass zum Beispiel Supermärkte, also dass die Stadt New York auch Supermärkte betreibt, um günstige Lebensmittelpreise zu gewährleisten. So eine Forderung habe ich jetzt zum Beispiel nicht im Wahlprogramm der Linkspartei gelesen, aber andererseits Dinge wie ein kostenloses Mittagessen, ich glaube auch Frühstück für Schülerinnen und Schüler.
Auch generell in den Kantinen kostenlose vegane Gerichte, um das Klima zu retten und den Leuten was Gutes zu tun.
Und da würde ich halt sagen, wenn wir jetzt an zum Beispiel Lebenshaltungskosten denken, dann lese ich da bei anderen Parteien wenig im Programm, weil das natürlich auch originär oft Fragen der Bundespolitik sind oder der Landespolitik oder auch einfach Märkte darüber entscheiden. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann hat der Staat jetzt relativ wenig mit dem Fleischpreis zum Beispiel zu tun. Wie kann eigentlich konkrete linke Politik noch, wie kann es noch in Regensburg ausschauen?
Also ich finde, es gibt ja auch Beispiele. Ich verstehe, warum das Beispiel New York vielleicht jetzt auch da liegt. Ich finde das Beispiel Graz oft viel besser. Ich finde auch das Beispiel Istanbul da manchmal ganz gut, die ja zum Beispiel, ich nenne es mal öffentlich geförderte und subventionierte Kantinen haben, weil es ist ein sehr schöner Artikel in der Taz auch, wo man eben sagt, okay, die Stadt schießt zu, es ist bio, es ist regional dort nach Qualitätsstandards. Das sollte auch umsetzbar sein. Also wenn wir aufhören, Geld für irgendeine irrsinnige Stadtautobahn auszugeben, dann kann man sich auch überlegen, kann man da vielleicht öffentlichen Raum schaffen, in dem es niedrigschwellig auch für Menschen mit wenig Einkommen es subventioniertes oder sogar kostenloses Essen gibt. Ich denke auch, dass ein linkes Regensburg eins sein könnte mit Aufenthaltsflächen, die nichts kosten oder die eben städtisch bereitgestellt werden, wo man zumindest nicht zum Zwang von Getränken mittelbar gezwungen ist. Also ich würde jetzt keinem Kaffeebetreiber unterstellen, dass man die Leute zum Konsum zwingt, ist das ja eher der Fakt, dass die auch ihre sehr teuren Gewerbemieten bezahlen müssen. Die Stadt könnte da versuchen, gegenzuwirken und einfach, sei es in Bibliotheken oder sei es in eben anderen Gebäuden, Räume schaffen, wo man nichts kaufen muss. Ich glaube, dann wäre schon die Lebensqualität von Menschen mit wenig Einkommen, wenn sie sich da treffen könnten, die den Raum mitgestalten könnten, deutlich, deutlich besser, ohne dass man überhaupt an allem geschraubt hat. Und natürlich auch der Wohnraum oder Wohnraumbau ist natürlich auch die Frage, überlassen wir den Investoren, die dafür bekannt sind, sehr viel Geld mit Wohnraum zu machen und dann halt ein paar Zehntausend an irgendwelche Parteien zu spenden und dann fast straffrei davon zu kommen? Oder macht man das öffentlich, befähigt man die Leute in irgendeiner Art und Weise vielleicht genossenschaftlich zu bauen und sagt eben, also prüft eben auch, wie kann Wohnraum vielleicht in die Hände der Stadt gelangen?
Bevor wir jetzt in inhaltlichen Details gehen, würde ich mit Ihnen das traditionelle Spiel hier im Podcast spielen. Und zwar haben wir einen Ja- oder Nein-Block, wo ich Ihnen Fragen stelle und Sie im besten Fall nur mit Ja oder Nein auch antworten sollten. Wir können dann auch im Anschluss auf die Punkte eingehen. Ich würde einfach mal beginnen mit dem ersten Punkt. Soll die Salerner Regenbrücke gebaut werden?
Nein.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Ja, mit möglicherweise anderen Plänen.
Soll Regensburg in dieser Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Nicht fürs Auto.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Ja.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Nein.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Nein.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Wäre möglich.
Ja.
Es wird wieder gesagt, die Linken wollen den hart arbeitenden das Geld aus der Tasche ziehen. Also ich bin bereit, über eine leichte Erhöhung der Gewerbesteuer zu sprechen.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Nein, es muss verbessert werden, viel sozialer werden.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Nein, auf keinen Fall.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Auf keinen Fall.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ja, wir fordern bis 2032 sogar.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Unentschlossen.
Soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Auf keinen Fall.
Vielen Dank.
Gern.
Vielleicht, wenn wir direkt mit ein paar Punkten davon darauf eingehen. Wenn wir uns die Gewerbesteuer anschauen, dann hat ja Regensburg relativ, ja, im Vergleich zu anderen Großstädten in Bayern niedrige Gewerbesteuerhebesätze. In Erlangen ist es ja so, dadurch, dass Siemens, glaube ich, gerade ein bisschen Probleme hat, wird da die Grundsteuer angehoben. Ich habe jetzt irgendwie auch einen Zeitungsartikel gelesen, dass selbst so Hundekotbeutel nicht mehr groß verteilt werden, einfach weil die finanziellen Ressourcen schwierig sind. Jetzt, wenn man sich Ihr Wahlprogramm anschaut, dann gibt es natürlich, Sie haben es angesprochen, Punkte, die nicht so kostenintensiv sind, aber natürlich auch andere Dinge, wo es schon in die Millionen geht, wenn nicht sogar dann in die Milliarden, wenn man die komplett entfalten lässt. Müsste die Stadt eigentlich nicht die Einnahmenseite auch ein Stück weit stärken? Und wenn ja, wie könnte man das machen?
Also mir fällt es quasi schwer für alle in der Linkspartei jemals zu sprechen. Ich kann deswegen vor allem meine Meinung auch darstellen, die aber, glaube ich, auch viele in meinem Kreisverband teilen. Auch Arbeitgeber und auch Gewerbetreibende müssen sich sicherlich dann auch an der öffentlichen Infrastruktur beteiligen. Und wenn die Stadt Regensburg sozusagen unter ihren Möglichkeiten bei der Gewerbesteuer bleibt, ohne gleich sehr große Gewerbesteuerzahlende zu verschrecken, dann muss man schon überlegen, in Krisenzeiten heißt es immer, starke Schultern müssen mehr tragen, ob diese starken Schultern nicht auch mehr tragen müssen. Also die tragen nicht mehr, die bringen nicht mehr Geld ein, wenn wir immer nur davon reden, dass sie das auch tun. Und ich kann auch das Gerede von den Arbeitgeberverbänden und so weiter ganz oft nicht mehr hören, ich muss jetzt 3 Euro mehr zahlen, das gefährdet den Standort und Co. Das glaube ich auch nicht, dass hier Traditionsfirmen oder große Firmen abwandern würden, solange man, ich sage mal, die Gewerbesteuer angemessen erhöht und das auch eben wirklich wirtschaftlich sinnvoll macht. Gleichzeitig, glaube ich, kann man nicht sagen, wir lasten das alles in dem System, wie wir es gerade haben, den Arbeitgebern auf, sondern man muss auch einfach sagen, die Kommunalisierung der ganzen Themen, also dass seit den frühen 2000ern der Bund und das Land sich auf Kosten der Kommunen kaputt sparen, und man hat es ja auch in diesem Haushalt mitbekommen, der jetzt im Landtag wieder verabschiedet wird, wo man stolz ist, dass man keine neuen Schulden macht und Co., das kann es halt auch nicht sein. Also die Altschulden der Kommunen müssen übernommen werden, es müssen auch Sachen, die man fordert und die man haben will, müssen auch übernommen werden. Es gibt ja diesen schönen Spruch immer, wer bezahlt, wer anschafft, der bezahlt es auch, bin ich auch dafür. Also ich glaube, es braucht eine Mischung, um jetzt nicht wahnsinnig disruptiv hier in Regensburg zu verfahren.
Vielleicht auch bei den Gewerben anders gefragt. Unter so einem Gewerbesteuerhebesatz fallen ja teilweise auch Dönerbuden. Jetzt ganz uneitel gesprochen, da falle ich jetzt auch drunter. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich, also nach der marxistischen Definition bin ich wahrscheinlich ein Kapitalist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu den Geburtsgrundbesitzern gehöre. Wie kann man beispielsweise auch solche Gewerbetreibenden entlasten? Also auch ausgeklammert der Gewerbesteuer, aber was kann man so als Linkspartei auf kommunaler Ebene tun, um denen jetzt das Leben auch leichter zu machen?
Also ich schlage es nebenbei auf, aber was ich auswendig weiß, ist, dass wir eben auch kommunale Gewerbehöfe zum Beispiel schaffen wollen, wo man sich relativ kostengünstig einmieten kann. Das haben wir auf jeden Fall auch mit bedacht. In München gab es mal eine Anfrage im Stadtrat, das nur so als Trivia. Da kam raus, dass eine Erhöhung der Gewerbesteuer gar nicht so den Kleinen schadet, sondern vor allem die Großen zur Kasse bittet. Das glaube ich auch. Ich habe mich da auch mit den Personen aus der Linkspartei München unterhalten. Denke auch nicht, dass es in Regensburg groß anders ist. Genau, die kommunalen Gewerbehöfe, habe ich gesagt. Dann, dass wir versuchen, einen kommunalen Gewerbemietendeckel mit herbeizuführen, dass es eben nicht ins Exorbitante steigt. Sicherlich auch, dass man regionale Wirtschaftskreisläufe fördert und dann eben auch sagt, okay, wie können wir kleine Unternehmen gezielt verstärken und sich sicher auch die Nutzbarmachung von leerstehenden Gewerbeflächen. Also ich denke da in Regensburg, wenn man die Osttangente entlang fährt, dann sieht man da auch, was schon lange leer steht und wo man vielleicht dann als Stadt auch sagen kann, okay, wir versuchen da Gewerbe anzusiedeln, das es gerade woanders vielleicht nicht so leicht hat.
Wenn man sich auch den ganzen Bereich der Wirtschaft in Regensburg anschaut, ich habe mit der Frau Freudenstein gesprochen, die hat, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, einen Wert drauf gelegt, eigentlich eher so die bestehenden Wirtschaftsunternehmen hier zu halten und so ein bisschen auch bei Laune zu halten, gar nicht groß neue Unternehmen herzubekommen. In der letzten Folge habe ich mit dem Herrn Suttner gesprochen, der naturgemäß eigentlich generell gegen Wachstum ist und jetzt die Notwendigkeit sieht, neues Gewerbe, neue Wirtschaft, neue Industrie herzubringen. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass sie schon grundsätzlich für eine Ansiedlung von Unternehmen sind, aber die sollten mindestens teilweise in der Hand der Beschäftigten sein. Was heißt das? Reicht es aus, wenn die einen Betriebsrat haben? Sollen die Eigentumsverhältnisse wirklich bei den Beschäftigten sein? Was kann man sich da so drunter vorstellen?
Also Genossenschaften oder eben Firmen, die Anteile, gut, das sind ja dann auch mit Genossenschaften, eben am Betriebsvermögen oder am Betriebseigentum auch an die ArbeiterInnen geben, muss, glaube ich, schon unser Ziel sein. Also es ist ja auch schlicht so, wir können, glaube ich, die Wirtschaft nicht ewig so weiterfahren. Und ja, in Regensburg arbeiten zum Beispiel wahnsinnig viele bei einem großen, namhaften Autohersteller. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss dann auch die Firma denen gehören, die sich jeden Tag dafür krummlegen und die jeden Tag am Hallenboden stehen. Und das, denke ich mal, muss auch schon unser Anspruch sein, wenn wir Gewerbe ansiedeln wollen, dass es den ArbeiterInnen zugutekommt und nicht einigen wenigen, die womöglich nicht mal in Regensburg leben.
Ich würde jetzt sagen, historisch in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland gab es vielleicht eine Sonderform, die so ein bisschen rankommt. Das war die Montanmitbestimmung, also wo auch die Arbeitnehmer eigentlich die Mehrheit gestellt haben im Unternehmen. Ansonsten fallen mir da jetzt nicht groß Beispiele ein.
Ja, also ich habe über Mitbestimmung in meiner Bachelor-Thesis auch geschrieben. Es ist ja auch so mit der dritten Regelung und so weiter, dass man es auch geschafft hat, die ArbeitnehmervertreterInnen immer mehr da rauszudrängen. Also Ich habe das damals betrachtet, auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive, und muss auch sagen, die Gesetze werden ja auch immer so gemacht, dass es unmöglicher wird, dass die ArbeitnehmerInnen auch Anteile, oder unmöglicher nicht, aber dass es schwerer möglich wird, dass die ArbeitnehmerInnen auch an dem, was sie ja arbeiten oder von dem auch wirklich profitieren.
Jetzt werden Sie Oberbürgermeister und wir haben ja gerade schon eine schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland. Ich glaube, der Standort in Regensburg ist da noch relativ robust. Aber natürlich irgendwie Unternehmen wie BMW, Conti haben schon so ein bisschen ihre Wehwehchen und die kommen auf Sie zu und wollen schon im Schulterschluss mit der Stadt dafür sorgen, dass der Wirtschaftsstandort weiter attraktiv bleibt, dass sie auch gerne hier vor Ort sind. Schlagen sie dann gleich die Tür zu und sagen, kommt wieder, wenn irgendwie die Belegschaften mehr bei euch in der Führung sitzen? Oder wie kann man sich dann eigentlich so ein Zusammenspiel vom Oberbürgermeister Wanner und örtlichen Leitern von BMW, Schneider Electric, Conti oder so vorstellen?
Ich glaube, das müsste man verfilmen. Genau, also da gilt dann für mich auch, also grundlegend gibt es dann da auf jeden Fall, sei es einfach eine starke Beteiligung der Gewerkschaften, sei es einfach, dass man auch garantiert, wenn es dann wieder besser läuft, dann beteiligt man die MitarbeiterInnen stärker. Ich denke, wir können jetzt nicht uns von der Realität abkapseln, auch in dem Fall. Aber die Firmen können ja auch Zusagen geben, wenn es wieder besser läuft und die Durststrecke da vorbei ist, dass er dem sagt, okay, dann bauen wir oder dann schrauben wir unsere Standards nach oben, respektive bauen erstmal welche auf.
Vom Thema Wirtschaft zum Thema Klimaneutralität, weil das ja auch mit der Dekarbonisierung sehr zusammenhängt. Ich habe ja vorhin gefragt, ob Sie bis 2035 Klimaneutralität wollen. Sie haben das sogar noch ein bisschen im besten Fall verschärft. Ich persönlich würde sagen, dadurch, dass in den letzten 6 Jahren einfach wenig passiert ist, um dieses selbstgesteckte Ziel der Stadt zu erreichen, ist auf 2035 recht sportlich. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Kommune ja alleine beeinflussen kann, sondern dass da natürlich die anderen Ebenen sehr mit zusammenhängen. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm mehrere Forderungen gelesen. Also Sie haben zum Thema Klimaneutralität schon auch sehr detailliert Geschichten geschrieben. Sie fordern zum Beispiel den vollständigen Rückkauf der Rehwag. Warum?
Am Ende soll es eine Genossenschaft werden und die RegensburgerInnen sollen eben selbst über ihren Strom entscheiden. Das ist das, was dahinter steht. Genau, das war bei der Rewag. Uns ist wichtig eigentlich, dass dann die Energie für die BürgerInnen auch in der Hand von BürgerInnen ist.
Aber wenn man diesen zeitlichen Druck hat, dann denke ich mir, also die Rewag gehört der, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Rewag gehört der Stadt und dem Bayernwerk. Da müssen sie dem Bayernwerk, das Bayernwerk gehört zu E.ON, Geld dafür zahlen, dass sie auch dann diese Anteile bekommen. Wäre das Geld nicht eigentlich besser angelegt, wenn man es gleich der Rewag als Eigenkapital gibt, damit sie das Ziel von 2032 oder 2035 auch erreichen kann?
Wenn die Rewag das dann auch wollte und wenn man das auch umsetzt, aber da ist eben die große Befürchtung, wenn man da jetzt mehr Geld reinpumpt, denke ich nicht, dass es unbedingt nur so ist, dass im Sinne der Klimaneutralität gehandelt wird.
Dann haben wir ja auch den Bereich Gebäude. Da fordern Sie ein faires Förderprogramm für Gebäudesanierung. Dann haben Sie auch andere Forderungen, zum Beispiel das kostenlose Stromgrundkontingent für jeden Haushalt. Das sind Forderungen, da würde ich sagen, würde sich schon spürbar etwas ändern. Aber da stellt sich so ein bisschen die Finanzierungsfrage. Wie wollen Sie solche Geschichten finanzieren?
Nee, über eine Möglichkeit der Finanzierung haben wir ja, die haben wir vorher schon angeschnitten. Und sicherlich auch, es muss generell, also es ist ja sogar Leuten, die nicht ein Programm haben, das sich im Sozialismus bewegt, klar, die Kommunen müssen mit mehr Geld ausgestattet werden. Und am Ende des Tages sparen sich Bund und Land, wie vorher gesagt, auch eigentlich seit Anfang der 2000er bei den Kommunen oder auf dem Rücken der Kommunen kaputt. Und da muss es endlich mal Geld fließen.
Es gibt ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, Zielkonflikte beim Thema Klimaneutralität. Wenn ich beispielsweise an den Bereich Wohnen denke, dann ist es ja schon wünschenswert zu sagen, wir bauen so viel es geht, weil wir einfach einen realen Bedarf an Wohnraum in Regensburg haben. Und gleichzeitig fordern Sie ja im Programm, dass Flächen entsiegelt werden sollen und dass schon, würde ich jetzt sagen, darauf geachtet wird, dass man sehr sparsam mit den Flächen umgeht. Wie löst man sowas auf?
Also es gibt ja auch Fläche in Regensburg, die könnten besser genutzt werden. Die liegen brach, ohne jetzt wirklich einen Mehrwert für die Natur zu liefern. Und gleichzeitig passiert da nichts. Oder man überlegt eben, was macht man vielleicht mit Parkraum? Also kann man Raum, der für Autos, die 23 Stunden am Tag eigentlich rumstehen, nicht besser widmen? Es geht auch um das Thema Leerstand. Also wir hatten ja auch die Leerstandsaktion vor einigen Monaten gemacht, wo wir uns auch fragen müssen, kann man sich das leisten? Da kam dann von anderen Bürgermeister, Oberbürgermeisterkandidatinnen kam dann zurück, ja, so schlimm ist das alles nicht und Co. Naja, also wenn Wohnraum für hunderte Menschen leer steht, ist es, glaube ich, schon schlimm und da sollte die Stadt sich schon kümmern. Und dann gab es so einen Antrag im Stadtrat, wo man der Subton war, kann man nicht mit den VermieterInnen mal nett reden, vielleicht sind es ja alles ganz liebe Menschen. Nee, also da kann man den Leerstand auch einfach nutzen und versuchen eben mit einer scharfen Zweckentfremdungssatzung da auch wirklich Wohnraum zu schaffen. Und wenn gebaut werden muss, weil Regensburg einfach wächst, dann muss man eben schauen, asphaltiert man da alles zu oder schafft man es irgendwie ein Viertel zu machen, das zumindest klimaresilienter wird.
Wir haben ja auch mehrere Baugebiete in Regensburg, die wären eigentlich bau-ready. Also da ist eigentlich auch alles mit den Bauherren, mit den Investoren geklärt. Die müssten eigentlich nur noch die Verträge unterschreiben und es könnte losgehen. Und die unterschreiben die Verträge ja gerade nicht, weil sie sagen, wir kriegen vom Land keine Fördermittel für den geförderten Wohnungsbau. In Regensburg sind es ja 40%, die erfüllt werden müssen seit jetzt über 6 Jahren.
Ja, nicht ganz. Also es gibt ja auch, ich verstehe das immer nicht, warum die Leute das Baulandmodell auch in der Stadtpolitik nicht gelesen haben. Es gibt ja auch ein Angebot, wenn die Fördertöpfe leer sind, was man dann machen muss. Also das Herunterschrauben von Standards bis zu einer Angemessenheitsgrenze, das wollte ich nur einwerfen, weil das stört mich in der Debatte die ganze Zeit schon.
Aber trotzdem ist es ja so, dass natürlich die Baupreise gestiegen sind, die Zinsen sind höher, als sie es vielleicht 2019 noch waren, die Materialkosten sind gestiegen. Ich glaube, es würde niemand bestreiten, dass die Bauherren Phasen hatten, in denen sie sehr gutes Geld verdient haben. Aber ich würde sagen, natürlich als privatwirtschaftliches Unternehmen will man darauf achten, dass man irgendwie kostendeckend rausgeht und vielleicht auch so ein bisschen Marge noch macht. Das ist auch das Wesen des Kapitalismus. Sie fordern im Programm eigentlich, dass die Sozialquote auf 80% angehoben werden soll, wenn ich es richtig gelesen habe. Da würde ich mal prognostizieren, würde eigentlich kein privater Bauherr mehr irgendwas in Regensburg bauen.
Mittelbar ist ja auch die Stärkung der Stadtbau und der Wohnraum öffentlicher Hand ein Ziel, das wir verfolgen. Also es gibt es ja auch in anderen Ländern, es ist ja keine Utopie, man muss nach Österreich schauen, wo es ganz oft gibt. Die privaten Bauträger haben jetzt jahrzehntelang oder zumindest jahrelang, aber eher Jahrzehnte, auf dem Rücken von den MieterInnen riesige Profite gemacht. Und jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft und sie auf dem Geld sitzen, sagen sie, ja, das machen wir jetzt nimmer, weil es gibt nicht mehr so viel Geld. Und das ist genau das Problem, wenn man den Wohnungsmarkt privatisiert. Und mittelbar, denke ich, sollte es auch so sein, dass der Wohnungsmarkt in der Hand von, ja, sei es entweder Genossenschaften, sei es eben von Eigentum, dass das Eigentum an Wohnraum in der Hand von Institutionen liegt, die keine starke Gewinnabsicht damit haben. Man denkt damals an die nicht ganz glorreich niedergegangene, aber die Neue Heimat zum Beispiel, wo es ja auch wirklich lange funktioniert hat. Also die sind ja nicht untergegangen, weil das Konzept so schlecht war.
Ich habe mit dem Herrn Wohlbergs in der Folge darüber gesprochen, wie man privates Kapital mobilisieren kann. Ich würde schon sagen, der städtische Haushalt ist begrenzt. Die Stadt kann jetzt keine großen Sondervermögen anlegen. Es wäre schon wünschenswert zu sagen, wir nehmen irgendwie ein Sondervermögen von, weiß nicht, 1 Milliarde Euro oder so und bauen damit Wohnungen. Das geht einfach nicht. Und der städtische Haushalt ist begrenzt. Jetzt würde ich behaupten, Sie wären kein großer Fan davon, dass man privates Kapital im Sinne von Joachim Wohlbergs mobilisiert, wie er es angesprochen hat, also dass privatwirtschaftliche Unternehmen darin mit reingenommen werden oder dass man Flächen verkauft, um Erlöse zu erzielen. Aber wie kann man dann dieses ambitionierte Ziel erreichen? Könnten Bürgerinnen und Bürger Anteile erwerben und die kriegen dann irgendwie, keine Ahnung, 4%, 3% Rendite dann drauf? Oder wie kann sowas dann ausgestaltet werden?
Also ich bin da grundsätzlich noch offen gegenüber der Umsetzung. Ich denke aber auch, dass da die öffentliche Hand, jetzt nicht nur rein die Kommune, sich auf höherer Ebene überlegen muss, wie schaffen wir es vielleicht, den Wohnraum von privatwirtschaftlichen Interessen zu entkoppeln. Und es wäre ja wünschenswert, wenn Städte zum Beispiel ein Sondervermögen oder Ähnliches oder wenn Städte eben Kapital aufnehmen könnten und es dann an BürgerInnen, ich sage jetzt nicht verteilen, sondern auch irgendwo denen zukommen lassen können. Ich glaube aber, ich kann jetzt hier keine abgeschlossene Antwort geben, wie das genau aussehen soll, weil die Stadt Regensburg da leider auch nicht der einzige Player ist.
Weil fairerweise muss man sagen, ich gehe natürlich jetzt sehr in die Details, aber die Positionen in Ihrem Wahlprogramm sind abgeschlossener als bei vielen anderen Wahlprogrammen, die ich gerade lese.
Wir haben noch Ideen.
Da ist ein bisschen was noch drinnen auf jeden Fall, wo ich persönlich einfach mich schwer tue. Da haben wir auch am Anfang des Gesprächs drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, dass es ganz gute Ideen sind, aber natürlich die in der Summe schwierig sind in der Umsetzung. Ich versuche es mal anders. Wir werden ja in Regensburg wieder schwierige Mehrheitsverhältnisse bekommen. Und wenn jetzt beispielsweise Sie Oberbürgermeister werden oder die Kandidaten von den Grünen, von auch der Brücke, würde ich sagen, der SPD, und man eine linke Mehrheit in Regensburg bauen will, was wären so Punkte, die Sie in diese Koalitionsverhandlungen mitnehmen würden und wo Sie sagen würden, das wollen wir auf jeden Fall durchsetzen?
Also erstmal glaube ich, dass ganz viele Punkte vielen Mitgliedern wichtig sind. Ich da jetzt keine abschließende Liste aufführen kann. Was mir persönlich, das kann ich ganz beantworten, wichtig ist, ich komme ja aus meiner Sichtweise auch stark von einer ArbeitnehmerInnenvertretung, einem ArbeiterInneninteresse, wäre, dass man die Wirtschaft eben sozialer gestaltet und auch die Wirtschaft eben mehr in Hand der ArbeiterInnen gestaltet. Die zweite Sache, die mir, also ich hole noch kurz aus, sei es eine tariftreue Vergabe, die ja mal in dem letzten Koalitionsvertrag stand, wo es jetzt auch nicht wirklich weiterging, war ja im letzten Podcast auch zu hören. Mir ist auch die Ebene der Klimaneutralität, der Klimaresilienz sehr wichtig, aus rein egoistischen Gründen, weil ich auch hier noch sehr viele Jahrzehnte leben will, aber auch einfach, weil ich glaube, dass es notwendig ist. Und also ich tue mich gerade schwer zu sagen, das ist uns das Wichtigste in Koalitionsverhandlungen, weil ich da auch nicht rein für meine Partei sprechen kann. Also wir sind eine pluralistische, basisdemokratische und sozialistische Partei. Ich denke auch, dass das Sozialprogramm, dass da ganz viele niedrigschwellige Maßnahmen, die wir anbieten, uns wichtig sind. Also dass man eben Armut auch wirklich bekämpft und nicht arme Menschen bekämpft, dass man eben Gewaltopfern zum Beispiel hilft, dass man Sport und Kultur für alle zugänglich macht, egal wie viel Einkommen sie haben, dass man Barrieren abbaut. Also, wie soll ich sagen, auch im Verkehr finde ich wichtige Punkte. Eigentlich müsste man die Programme dann mal nebeneinander legen und eben sagen, okay, uns ist das wichtig. Und ich glaube, wir haben da auch teilweise Überschneidungen mit anderen Parteien. Aber es gibt jetzt nicht die zentralen drei Forderungen, wo ich sage, die müssen unbedingt mit, weil wir dafür einfach viel zu viel Gute haben.
Aber wenn ich so offen fragen darf, wollen Sie eigentlich regieren in Regensburg?
Also, jetzt ich will mitgestalten.
Jetzt natürlich ausgeklammert, Sie werden Oberbürgermeister, dann ist es unumgänglich.
Genau.
Aber jetzt für den hypothetischen Fall, dass Sie es nicht werden, wollen Sie das überhaupt?
Ich will mitgestalten, ob das jetzt quasi über ein Amt, das dann, sei es Bürgermeister oder wie auch immer ist, oder ob das einfach über eine starke Stimme im Stadtrat ist. Mir geht es eigentlich gar nicht darum, wie man bezeichnet wird als Linkspartei und Co. Mir geht es eigentlich darum, hole ich für den, der hier in Regensburg in der Sozialwohnung lebt, was raus. Und das ist das Kriterium, nachdem ich in diesem Stadtrat eigentlich Politik machen möchte. Und wenn dieser Weg über so eine klassische Art von Regierung Opposition führt, dann spiele ich das gern mit. Wenn dieser Weg über wechselnde Mehrheiten führt, dann spiele ich das auch gern mit. Aber eigentlich geht es mir viel mehr ums Gestalten, darum, um die Lebensrealität von Menschen ins Positive zu verändern, als ob ich mich jetzt als Teil einer Koalition bezeichne oder ob ich quasi immer da, wo es sinnvoll ist, meine Maßnahmen einbringe.
Herr Wanner, wenn wir jetzt auf den Bereich Verkehr schauen, dann haben Sie so ein bisschen gezögert bei der Frage nach der Stadtbahn beim Ja- oder Nein-Spiel. Ich meine, die Stadtbahn ist gescheitert beim Bürgerentscheid. Sie ist knapp gescheitert. Der Wohlbergs hat gesagt, der auch nicht der größte Fan des Projekts war, oder das auch streiche ich mal, weil ich Ihnen unterstellen würde, dass Sie da schon ein Befürworter von sind. Aber der Wohlbergs meinte, gut, wenn es ein paar Wochen länger gedauert hätte, der Bürgerentscheid, dann hätte man das schon wahrscheinlich gewonnen. Und gleichzeitig hat er im Podcast gesagt, dass es da schon eine gewisse moralische Verpflichtung gibt, zu sagen, gut, wir werden das Projekt jetzt zumindest ein paar Jahre nicht mehr anfassen. Wie ist Ihre Sichtweise drauf? Weil ich würde schon sagen, wenn man Klimaneutralität bis 2032 oder 2035 haben möchte, dann ist es ohne so ein Rückgrat wie der Stadtbahn sehr schwer möglich.
Ich habe vor allem deswegen gezögert, weil es mir um das Wie geht. Also ich bin, als ich in Mannheim gelebt habe, jeden Tag Straßenbahn gefahren. Es war wunderbar. Ich glaube auch, dass es mit die beste Form der öffentlichen Mobilität ist. Ich glaube, mir geht es darum, dass man jetzt nicht die gleichen Pläne einfach so lange den Leuten vorwirft und sagt, okay, bis ihr es fresst, sondern dass man eben sagt, okay, wo waren denn die Kritikpunkte? Was daran war valide, was nicht? Also ich habe das ja auch mitverfolgt und ich muss sagen, ganz viel der Kritik war in meinen Augen unterirdisch. Also es war auch einfach, das haben wir nur nicht gehabt und dann war es das. Aber wie kann man es vielleicht schaffen, dass man einen Plan schafft, der Leute begeistert, der Leute sagt, okay, das ist ein Projekt, das lohnt es sich zu verfolgen. Und ich glaube, auch deswegen habe ich vor allem gezögert, weil ich gerade nicht das Vertrauen habe, dass alle, die im nächsten Stadtrat sind, diese Vision davon zeichnen können und wollen, wie geil eine Straßenbahn eigentlich sein kann und wie toll das ist für den Studenten, der ich da in Mannheim war, wenn man um 3 Uhr nachts gut angetrunken sich einfach da reinsetzen kann und die bringt einen heim, wie toll das war auch für den Berufspendler ist oder für die Berufspendlerin und wie toll es auch für die Familie ist, die da hinten in einem Bereich in dem Wagen eben so eine Art kleine Spielecke hat. Ich glaube nicht, also ich versuche das rüberzubringen, auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber ich glaube doch, dass nicht alle das können und wollen. Und das ist das größte Problem, was ich sehe, wenn man jetzt eine Stadtbahnkampagne erneut angreift. Es müssen auch wirklich alle wollen.
Bei der Stadtbahnabstimmung hat man das ein Phänomen beobachtet, was man in allen großen Städten in Deutschland mittlerweile vernimmt. Zumindest in Berlin sieht man das sehr stark. Man sieht das auch in anderen Ländern auf der Welt, dass es so eine Abstimmung war zwischen den Leuten, die so im Stadtzentrum wohnen und die außen in der Stadt wohnen. Also bei der Stadtbahn hat geschlossen die Innenstadt und alles, was so ein bisschen dranhängt, dafür gestimmt und alle außen oder fast alle außen dagegen. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm auch gelesen, dass Sie beispielsweise gegen kostenlose Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt sind. Ich glaube, das kann man gut erklären, warum man das ist. Aber gleichzeitig tut man sich da als Linkspartei eigentlich einen Gefallen, weil oft sind es ja die Leute, die eigentlich am nächsten so einer linken Partei stehen würden. Also Menschen, die jetzt vielleicht keine Gutverdiener sind, die ja für die das Auto auch so ein bisschen ein Stück Freiheit ist, die ja auch oft im Außen wohnen, wo jetzt vielleicht nicht der Bus alle 10 Minuten kommt. Wie kriegt man das zusammengebunden?
Also wir sagen ja auch, dass wir mehr Tangentialbuslinien wollen, die ja genau die Leute abholt. Und mir wäre wichtig zu sagen, wir nehmen denen ja nichts weg. Also ganz im Gegenteil, wir geben denen die Möglichkeit mehr mit einer Straßenbahn. Wir wollen das Ganze ja auch möglichst kostenlos gestalten, da in die Innenstadt reinzukommen, ohne lange Parkplatzsuche, ohne vielleicht den Stress, der auch beim Autofahren da ist. Ich glaube, das muss bei den Leuten ankommen und da arbeiten wir auch ganz oft dran, zu sagen, es birgt ja einen Mehrwert, wenn man einen guten ÖPNV nutzen kann und nicht zum Auto gezwungen ist. Ich meine, im Regensburger Norden sollen 2 Bahnhaltepunkte reaktiviert werden. Ich glaube, dass die Leute das wollen und das annehmen, weil es einfach sie von diesem faktischen Zwang zum Auto wegbringt und ihnen die Freiheit gibt, über ihre Mobilität wirklich entscheiden zu können. Weil gerade ist es oft keine Entscheidung.
Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass die Linke sehr viele Mitglieder dazu bekommt und Ich stelle mir das auch sehr schwierig so in der Aushandlung vor. Ich meine, bei Ihnen werden ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Gruppen sein. Also auf die, Ihre Stadtratsliste sind beispielsweise Leute, die Aktivisten bei der letzten Generation sind, die da ja schon, sage ich mal, eine sehr klare Sichtweise haben dafür, in welcher Geschwindigkeit auch Dinge verändert werden müssen. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch vor, dass so die klassischen Arbeiter auch da sind. Wie kriegt man das auch in solchen Debatten eigentlich zusammen, wenn man so ein Programm schreibt? Macht man da einfach so ein Wünsch dir was und packt irgendwie alles gleichzeitig rein? Oder wie kriegt man das zusammengebunden? Ich frage ja auch deswegen, weil wir diese Debatte ja schon auch in der Gesellschaft haben. Also, dass wir oft erleben, dass Gruppen unversöhnlich gegeneinander stehen. Und gerade wenn man so Zielkonflikte hat, dann eigentlich nur schwarz oder weiß sehen.
Also wir haben natürlich auch inhaltlich gerungen und miteinander diskutiert, aber ich glaube, wir haben auch vor allem es geschafft, ganz oft uns darauf zu besinnen, was wir wollen. Also wir wollen einfach, dass in 6 Jahren in Regensburg konkret Maßnahmen der Linkspartei umgesetzt wurden, die Leuten Entlastung bedeuten. Und natürlich ringen wir um das Tempo, in dem wir das fordern und auch um die genauen Umsetzungen, wie wir das haben wollen. Aber ich glaube, es war nie wirklich schlimm. Wir haben uns inhaltlich hatten wir unsere Auseinandersetzungen, aber der Überbau ist doch ganz klar. In 6 Jahren soll, egal ob im Süden, Norden, Osten, Westen, wie auch immer, sollen die Leute sagen können, okay, die Linkspartei im Stadtrat hat was vorangebracht und deswegen habe ich mehr im Geldbeutel, eine schönere Zeit, meine Lebensqualität hat sich verbessert, ich muss zum Einkaufen nicht mehr mit dem Auto fahren, wie auch immer.
Haben wir Ihrer Meinung nach ein Verkehrsproblem in Regensburg?
Also ich glaube schon, dass gewisse Straßen in Regensburg massiv überlastet sind. Also wenn man sich in der Früh, ich war da ja ab und zu auch mit dem Rad entlang oder eigentlich nahezu täglich mit dem Rad entlang, die Brücke, Weißenburgstraße, Nordkaubrücke ist es ja, oder die Frankenbrücke anschaut, dann merkt man schon, da stehen die Autos ja mehr, als dass sie fahren. Und das spitzt sich ja auch alles auf gewisse Punkte in der Innenstadt zu. Jetzt, wenn dann so eine Stadtautobahn kommen soll, die dann wieder in einem Nadelöhr endet, da frage ich mich schon, wie weit man das noch auf die Spitze treiben will. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon das Problem, dass einfach die Straßenverkehrsinfrastruktur maximal überlastet ist. Aber die Lösung, noch mehr Straßen zu bauen, hat da noch nie geholfen.
Regensburg ist ja eine, würde ich sagen, sehr wohlhabende Stadt in Deutschland. Also wenn wir über Probleme hier sprechen, dann sprechen wir da schon auch oft auf einem sehr hohen Niveau, wenn wir das vergleichen irgendwie mit Gelsenkirchen, die gucken müssen, wie sie irgendwie ihre laufenden Ausgaben überhaupt decken. Ich habe auch mit der Frau Freudenstein da ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass wir aber trotzdem gerade einige Kinder in Regensburg haben, also einen beachtlichen Anteil, die in Armut aufwachsen. Wir erleben auch, dass die Armutsquoten gerade wieder am Steigen sind. Wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen in Regensburg oder als Stadt dafür sorgen, dass die Menschen in Regensburg aus dieser Armut geholt werden? Wenn man die CSU ist, dann würde man der Linken wahrscheinlich eher vorwerfen, dass man dafür sorgt, dass einfach alle Menschen in Regensburg gleich arm sind.
Spannender Ansatz, aber nee, den überlasse ich dann doch den CSU-Gedanken. Also ich komme ja aus einer Sozialbehörde, da arbeite ich ja, also da habe ich jetzt hunderte Ideen. Sei es einfach, dass man den Leuten über Clearingstellen bei ihren Anträgen hilft, sei es aufsuchende Sozialarbeit, Viertelarbeit, auch die Armut an Teilhabe beenden, also dass man in Kunstvereine, Sportvereine kommen kann und es nicht für Menschen, die arbeitslos sind oder eben ein niedriges Einkommen nicht möglich ist. Sei es einfach, dass die Stadt darauf hinwirkt, dass es Treffpunkte für alle gibt, die nicht großen Konsumzwang überliegen, die keinen Kaufzwang eben haben. Sei es auch, dass die Stadt es schafft, dass es Arbeitsplätze gibt, die sicher und tarifgebunden sind. Also mir fallen da noch weitere Ideen ein. Und dass man eben auf die vulnerablen Gruppen auch schaut. Also ich denke da auch im Bildungssystem, schafft man es irgendwie, dass halt nicht Glaswolle an den Schulen von Mäusen angefressen wird. Ich denke, das muss man tatsächlich tun. Und am Ende des Tages glaube ich, dass da in unserem Sozialprogramm auch wahnsinnig viel steht, das man relativ schnell umsetzen könnte, ohne dass sich sogar eine CSU da irgendein Bein bricht. Und ich arbeite ja täglich mit arbeitslosen Menschen, deren Lage jetzt leider auch immer prekärer wird. Natürlich muss man auch dann an das System am Ende des Tages ran. Das können wir nicht allein in Regensburg verändern, aber auch wir können unseren Teil dazu tun und fragen, wenn irgendwie der Leiharbeiter halt im Vierschichtsystem sich kaputt arbeitet und es nach 10, 15 Jahren nicht mehr machen kann, dann rutscht er ins Arbeitslosengeld, die Wirtschaft läuft nicht so stark, er rutscht vielleicht ins Bürgergeld. Naja, welches System ist das, das quasi Menschen dann so abstraft, während einige wenige die Profite daraus ziehen?
Jetzt würde ich mal die These in den Raum schmeißen, dass die Hauptwählerschaft der Linken gerade in einer Großstadt wie Regensburg schon ein junges, urbanes Publikum ist, die tendenziell studieren, die natürlich ein soziales Gewissen haben, aber eher in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen sind. Ich spreche natürlich nicht für alle, aber da ist, glaube ich, schon ein Trend sichtbar. In Regensburg, wenn wir uns angucken, auch wo gerade arme Menschen wohnen, also in der Konrad-Siedlung, gerade im Bereich Pohmannstraße, Isarstraße, in Burgwalting, dort, wo das Butz steht, dann wählen dort auch sehr viele Menschen AfD. Also wenn man sich die zwei großen blauen Punkte in Regensburg anschaut, dann sind die dort. Wie will die Linkspartei in Regensburg diese Menschen erreichen?
Also wir sind da eben bei den Haustürgesprächen, gehen wir in die Vierteln, wir machen die Sozialberatung, wir gehen dahin und ich fand es in einem Podcast mit der, ich glaube, Frau Dr. Freudenstein war es interessant, da wurde auch über den Wahlkampf in solchen Gegenden gesprochen und es hörte sich für mich so an wie, ja, schee ist nett, geh mal wieder woanders hin. Und also wir gehen da nicht woanders hin. Also wenn ich heute da an den Haustüren nicht allzu viel erreiche, dann gehe ich da morgen nochmal hin und dann versuche ich es nächste Woche nochmal, bis ich eben in diesem Viertel verbreitet habe, wir machen die Sozialsprechstunde, wir helfen euch. Wenn ihr Probleme beim Arbeitslosengeld habt, kommt am Freitag vorbei. Wir lassen uns da, glaube ich, nicht abwimmeln und versuchen wirklich, den Leuten da vor Ort zu helfen.
Wissen Sie, wie viele Haustürgespräche Sie schon in Regensburg gemacht haben bis dato?
Also, es kommt jetzt darauf an, welchen Zeitraum man zählt, aber bis jetzt waren wir an über 2000 Haustüren und also über die letzten Jahre hinweg müssen es schon um die 9.000 bis 10.000 Haustüren gewesen sein. Und also nicht nur des Wahlkampfs wegen, sondern auch, weil wir jetzt natürlich einfach die Leute dafür haben, werden es auch stetig mehr. Auch unsere Sozialsprechstunde wird immer besser besucht. Also da bin ich ja auch ganz oft und kann das berichten. Also ich glaube, dass da dieser Ansatz, den ja auch die KPÖ in Graz langfristig verfolgt, wir wollen ja auch einen Sozialfonds einrichten als Stadträtin. Sollte ich Oberbürgermeister werden, spende ich da ja mehrere tausend Euro im Monat. Ich glaube, dass der Ansatz sich langfristig durchsetzen wird.
Jetzt würden mich natürlich die für den Blog brennend die Datensätze interessieren, die Sie da sammeln, aber das nur so am Rande. Was hören Sie an den Haustüren? Ich vermute mal, Sie sind, wie Sie es gesagt haben, natürlich auch in Burgwalting oder in der Konrad-Siedlung unterwegs. Was sagen Ihnen die Menschen da? Also wie nehmen Sie selber die Stimmung in den Milieus für die anstehende Kommunalwahl wahr?
Ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach vom Kapitalismus und vom Alltag im Kapitalismus fertig. Und jetzt kann man, also ich will da gar nicht auf die marxistische Analyseebene gehen. Ich will auch einfach sagen, die Leute sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich kriege kaum Rente, in Regensburg wird alles teurer, ich weiß nicht, wie lange ich mir das leisten kann. Oder die Leute sagen, ich wohne in einem Haus, in dem seit Jahrzehnten eigentlich nur das Nötigste gemacht wird, während ich aber weiß, dass die Firma, der es gehört, eben fette Gewinne einsackt. Ich habe auch schon mit Leuten über das Fehlen von Spielplätzen in ihrem Viertel gesprochen. Wieder mit anderen einfach darüber, dass tatsächlich keine PolitikerInnen seit Jahren bei denen überhaupt waren. Also dass die das Gefühl hatten, ja, also interessiert halt auch keinen. Ich meine, es gibt sicherlich auch Parteien, die meiden die Gegenden, wo man auch mehr Antipathie erstmal erfährt, weil man eben sagt, ja gut, das macht ja eh keinen Spaß im Wahlkampf. Also deswegen, ich höre da Verschiedenes. Ich höre aber auch einfach ganz viel Miete, Lebenserhaltungskosten und auch das Gefühl, in einem abgehängten Teil der Stadt zu leben. Und ich komme ja aus dem Regensburger Norden. Ich kann die Leute da irgendwo durchaus auch verstehen, wenn man eben sagt, es dreht sich alles um die Altstadt, die ist wunderbar, die ist toll. Aber ich denke mal, es bräuchte sowas im Obermünsterviertel, vielleicht auch in der Konradsiedlung.
Jetzt habe ich es nicht in den Notizen drin, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich bei Ihnen im Programm gelesen habe, dass Sie auch in jedem Stadtteil beispielsweise ein Bürgerbüro aufmachen wollen. Jetzt würde ich der Linkspartei in Regensburg unterstellen, dass es, wie ich es vorhin gesagt habe, natürlich ein Milieu ist, was eher die Zeit in der Altstadt verbringt. Aber kann man von Ihnen erwarten, dass Sie auch ein Stück weit den Fokus aus der Altstadt rausnehmen und eher in die einzelnen Stadtteile gucken?
Also wir wollen auf jeden Fall schon zu den Leuten und da, wo die sind, also da, wo die schlicht auch leben. Und die Stadt ist ja viel größer als die Altstadt. Und ich denke schon, dass unser Ziel ist, dass wir so gute Bedingungen überall schaffen, dass sich die Leute da gern aufhalten. Also ich habe, wie gesagt, gerade die Umbaumaßnahmen Obermünsterviertel angesprochen. Ich denke, entsiegeln, öffentliche Flächen mit Aufenthaltsqualität schaffen, kann man auch woanders. Und ich glaube, es ist auch, also es gibt ja auch in Rheinhausen Beispiele dafür, wie BürgerInnen selbst mit ihrem Engagement ihren Stadtteil voranbringen wollen. Ich glaube, das muss die Stadt fördern. Und wenn man mir jetzt die Worte so in den Mund legen will, ja, der Fokus auf die Altstadt sollte ein bisschen dezentraler in die Stadtteile geweitet werden, weil ich da das Gefühl habe, dass man es lange eben liegen lassen hat. Es ist halt die Hochhaussiedlung vielleicht nicht so fotogen wie der Dom, aber ich würde sagen, die Hochhaussiedlung ist ungemein wichtiger.
Wenn wir trotzdem mal in die Altstadt blicken, dann dominieren gerade in der Debatte vor allem folgende Themen: dass wir ein Sicherheitsproblem haben, Bahnhofsvorplatz, das hat sich jetzt auch ein Stück weit in die Maximilianstraße verlagert. Dann haben wir natürlich den Galeria Kaufhof. Wir haben Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die auch nicht so ganz zufrieden gerade sind. Also einzelne Unternehmen gehen auch. Es gibt den Streit darüber, ob es sinnvoll ist für die Altstadt, überhaupt die Altstadt autofrei zu machen oder ob das dann nicht wirklich die Unternehmen dort hops gehen lässt. Wenn Sie so auf die Altstadt blicken, was würden Sie da als Oberbürgermeister machen?
Also ich würde auf jeden Fall verhindern, dass am Bahnhofsvorplatz Autos durchfahren. Also das ist ja eine furchtbare Idee. Aber die Altstadt sollte auf jeden Fall grüner werden mit mehr Flächen, wo man sich kostengünstig oder kostenlos im besten Fall aufhalten kann.
Da könnte man ja den Galeria Kaufhof komplett abreißen und einen Park.
Da könnte man vielleicht auch ein Instagram-Reel, das vollkommen faktenfrei ist, drehen. Gut. Nee, also wir wollen da ein Jugendzentrum und Kulturzentrum errichten und auch andere Leerstände wie das evangelische Krankenhaus zum Beispiel nutzen für BürgerInnen. Bei Ideen für die Altstadt waren wir jetzt gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall mehr Grün da rein, weil die Altstadt sich auch wahnsinnig aufheizt. Ich denke schon, dass wir langfristig darüber reden müssen, was haben Autos an einem Ort, wo Menschen leben und sich aufenthalten, wirklich groß verloren? Ich denke nicht allzu viel. Und wir sollten das auch möglich machen, dass dort, ist ja eh schon zu großen Teilen Fußgängerzone, dass man eben sagt, okay, wie kann ich mich da von A nach B fortbewegen, ohne aufs Auto angewiesen zu sein? Ich finde so Ideen wie den Emil, gerade für Menschen, die vielleicht gerade in ihrer Fortbewegung beeinträchtigt sind, sicherlich eine gute Idee. Die könnte man auch durchaus ausbauen. Und die Schönheit der Altstadt liegt ja auch, glaube ich, gerade in der Aufenthaltsqualität. Und die würde ich auf jeden Fall nicht verringern. Was ich noch sagen will, weil ich das schon eine absurde Debatte finde, ich verstehe, dass man gerade mit Blick auf den Einzelhandel sagt, die Leute müssen irgendwie in die Altstadt zum Einkaufen kommen und man muss dafür sorgen, dass lokale HändlerInnen bleiben. Das finde ich auch wichtig. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass es mehr Kundschaft gibt, wenn man mit dem Auto quasi ins Geschäft reinfahren kann. Also es widerlegen ja auch Studien. Es ist ja eher beim Flanieren, dass man einkauft, dass man gezielt durch die Innenstadt geht, weil es so schöne Angebote gibt. Wenn jeder in seinem mehrere Tonnen schweren SUV sitzt, dann glaube ich, wird es nicht mit, ach, das Kleid habe ich im Schaufenster gesehen.
Wenn Sie so in die Maximilianstraße schauen und auch die Debatte, die wir am Bahnhofsvorplatz hatten, würden Sie sagen, dass wir ein Sicherheitsproblem in Regensburg haben?
Ich glaube, das ist auch einfach überzogen und etwas hochgejagt. Also man kann, glaube ich, die Gegend dort schöner gestalten. Man muss aber auch ehrlich sagen, wir dürfen da nicht nur auf Repression setzen. Also wir müssen natürlich auch fragen, wo sollen die Leute sonst hin? Also man kann natürlich den Ansatz von konservativen Partei fahren. Man schickt da so viel Polizei und Videoüberwachung hin, bis sich halt irgendwo im Stadtnorden, Stadt Süden, Stadt Westen oder Stadt Osten, also Hauptsache außerhalb der schönen Altstadt, bis halt da Menschen sich dann aufhalten, die Suchtprobleme haben. Aber wir müssten ja eigentlich eher daran arbeiten, dass sie eben keine Suchtprobleme mehr haben und dass man eben mit den Menschen sozialarbeiterisch tätig ist, dass man sie unterstützt und nicht verdrängt. Und ich glaube, es ist immer so eine ganz gut bürgerliche Debatte, dass man sagt, oh Gott, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu zynisch werde, aber schau bloß nicht hin, der arme Mann, die arme Frau. Aber es sind ja Menschen wie wir, nur dass wir halt jetzt gerade privilegiert in irgendeinem Büro sitzen und über die reden. Und ich denke, das sind keine Menschen, denen man unterstellen muss, ein Sicherheitsproblem zu sein, was ja mittelbar auch viele tun. Das sind Menschen, mit denen muss man arbeiten, die muss man abholen und sagen, okay, wie kann ich dir gerade konkret helfen, damit wir vielleicht langfristig dabei arbeiten oder daran arbeiten können, dass es dir besser geht. Und das macht ja Repressionspolitik, die verdrängt, überhaupt nicht. Und wenn man die Personen dann, und ich muss es so formulieren, irgendwann aus der Maximilianstraße gejagt hat, gut, dann haben sie in der nächsten Gasse, dann sind sie auf der nächsten Straße, weil man Arme bekämpft und nicht Armut.
Jetzt, wenn ich die Debatte richtig verstehe, dann sind ja oft nicht suchtkranke Menschen diejenigen, die da genannt werden, sondern, ich sage das jetzt mal so, wie ich die Debatte verstehe, auch Menschen mit einem Migrationshintergrund, gerade zugewanderte Menschen. Wir hatten ja schon das Problem vor ein, zwei Jahren, dass wir so teilweise tunesische Banden hatten, die tatsächlich für Randale gesorgt haben, um's mal so zu sagen. Wenn ich jetzt mit Freundinnen und Freunden von mir spreche, dann höre ich schon oft, dass es einem auch mulmig ist, wenn man dort ist, gerade abends, gerade auch weibliche Personen. Auch die Oberbürgermeisterin hat ja vor kurzem irgendwie gesagt, dass sie sich da auch mittlerweile nicht abends so ganz wohl fühlt. Haben wir da nicht eigentlich schon ein gewisses Problem? Bei mir in der Debatte bleibt oft hängen, dass gerade die CSU da total auf diese Repression setzt und auf der anderen Seite gerade linke Parteien dann oft den Schritt machen und sagen, wir müssen präventiv arbeiten, aber irgendwie nicht beides ineinander greift, weil ich glaube, dass man schon das eine tun muss, ohne das andere sein zu lassen.
Also ich denke mal, dass man Mittelwege erstmal finden kann. Also es ist ja jetzt auch die Diskussion, was macht man mit den Peterskirchlein? Schafft man da auch eine Anlaufstelle für Menschen? Ich finde das immer schade, wenn es auf einen Migrationshintergrund reduziert wird, weil also Menschen haben ja auch nicht sichtbare Migrationshintergründe. Und das ist dann sehr schade, dass es quasi auf das Aussehen von einigen wenigen kommt. Ich verfolge ja auch, oder was heißt verfolge, ich verfolgte, jetzt ist es ja nicht mehr so aktuell, auch die Debatte um die Personen mit tunesischer Staatsbürgerschaft, die da waren. Aber am Ende hätte man das ja auch unterbinden können. Und ich glaube, gerade ich bin die letzte Person, die sagt, wir lassen einfach allen freien Lauf und machen das unbeobachtet. Man muss aber auch sagen, wenn man als Stadt natürlich so lange wartet, bis kracht und dann kommt der Innenminister Herrmann, dann kommt hier und da und jetzt setzen wir auf den starken Mann. Ich glaube, auch da hätte man Probleme vielleicht früher angehen können, als man es getan hat. Zu der grundlegenden Frage, ob man es irgendwie zusammenbringen kann. Ich hatte eine Diskussion an der Voss in Regensburg, wo wir sowas tatsächlich geschafft haben. Also wo wir gesagt haben, okay, was ist denn der anderen Person wichtig? Und dann haben wir festgestellt, wir haben eigentlich die gleichen Ziele, schlagen nur andere Maßnahmen vor. Ich glaube aber, dass langfristig an diesem präventiven Ansatz nichts vorbeiführt. Also ich glaube, dass er einfach der richtige ist. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, was den repressiven Ansatz angeht, weil den verfolgen wir jetzt als Gesellschaft schon seit Jahrzehnten und man hat das Gefühl, es ist auch vielleicht wirklich nicht so, aber man hat das Gefühl, es wird ja oft noch schlimmer, weil es halt auch immer schlimmer thematisiert wird.
Jetzt haben wir im März die Wahl. Ich würde davon ausgehen, dass es eine Stichwahl gibt. Wenn Sie in diese Stichwahl kommen, gegen wen wird's gehen? Wäre es für Sie neben Ihnen selber die oder der große Favorit?
Ich bin Realist in dem Punkt, also ich denke, die CSU hat aufgrund ihres großen KernwählerInnenpotenzials hier schon gute Chancen, in die Stichwahl zu kommen.
Und wenn Sie dann die Stichwahl gewinnen, was sind so natürliche Verbündete im Regensburger Stadtrat, wo sie sagen, mit diesen Parteien würde es sich ganz gut regieren lassen? Oder anders gefragt, wer wären so Parteien, wo sie sagen, da geht nichts zusammen?
Also nichts geht zusammen auf jeden Fall mit den Faschos von der AfD, ist ganz klar in meinen Augen. Ich denke auch, dass die Schnittmengen mit der CSU, den Freien Wählern, nicht allzu groß sind, mit wem man, glaube ich, gut Schnittmengen, also auch gesellschaftspolitisch hat, ist der Jakob Friedl, also die Riebiesel-Partei. Auch mit Grünen und SPD sieht man ja schon Überschneidungspunkte, auch wenn die SPD mir da doch immer scheint, von linken Werten abzurücken. Und natürlich ist auch die Frage, welche kleineren Parteien schaffen es vielleicht mit ein, zwei Sitzen rein. Also es ist ja zum Beispiel unklar, ob jemand wie Volt es schafft. Ich glaube auch, dass mit der FDP jetzt nicht so viele Punkte, in denen man sich einig ist, existieren. Genau, aber ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Parteien genannt. Ich hoffe, die anderen verzeihen es mir, wenn ich es nicht habe.
Brücke?
Ja, stimmt. Die Brücke ist für mich ein bunter Haufen. Deswegen, ich glaube, mit manchen könnte man da gut zusammenarbeiten. Manche andere lehnen es vielleicht sogar eher ab. Aber ich glaube, dass man mit der Brücke in Sachthemen teilweise wirklich sinnvolle Lösungen finden kann.
So, und dann sind sie gewählt, haben eine Koalition unter Dach und Fach gebracht. Wenn man das dann auch noch hinbekommt, dann würde ich sagen, war das ein sehr grandioses Jahr für sie. und dann sind sie 6 Jahre im Amt und wir sind im Jahr 2032 und sprechen dann nochmal. Was würden Sie sagen, wären dann so Punkte, die sich spürbar in Regensburg mit Ihnen verändert haben?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Stadt sozialer geworden ist, dass die Leute dann sagen, okay, wir können uns hier aufhalten, ohne dass es allzu viel kostet. Ich denke auch, dass man beim Wohnungsbau merken würde und auch in der Wirtschaft merken würde, dass wir deutlich mehr auf kollektive Ideen statt auf den Profit Einzelner setzen. Und ich denke auch vor allem, das hoffe ich doch, dass man dann über den Sozialfonds sprechen würde, den die linken StadträtInnen und ich dann, je nachdem, als Oberbürgermeister oder auch als Stadtrat auflegen würde. Und ich hoffe, dass wir da eine Bilanz haben, wo wir sagen, wir haben ganz vielen Menschen unbürokratisch und toll geholfen.
Abschließende Frage, würden Sie dann genauso wie es manche Vertreter auf Bundesebene machen, ich glaube Ines Schwertner und Jan von Aken, dann irgendwie 3.000 Euro sind es, glaube ich, behalten und den Rest dann in diesen Fonds geben?
Also ich würde das bayerische Mediangehalt immer behalten, damit es eben relativ bleibt und nicht auf einer absolut starren Zahl. Ich meine, auch mein Parteigenosse Luke Hoss aus Passau macht das ja, also es gibt schon Linke in Bayern, die das durchführen. Genau, also ich würde das bayerische Mediangehalt nehmen und den Rest würde ich eben abgeben an den Sozialfonds.
Ich danke Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch.
Ja, danke fürs Interview.